Ja, Herr Jesus, und so bringen wir dir unser Lob. Heute vielleicht ganz anders, als wir es aus den Jahren zuvor gewohnt sind im Lobpreis. Aber Herr Jesus, mit gleichem Herzen und Herr Jesus auch mit der Einstellung, dass wir dich groß machen möchten und dich verherrlicht sehen möchten hier in dieser Welt. Jesus, Dank sei dir dafür, dass wir heute Morgen uns auch ganz neu auf dein Wort besinnen dürfen, auf das, was du uns sagen möchtest, wo dein Herz schlägt. Und Herr, dass uns dein Wort wirklich zu Herzen auch geht. Öffne unsere Herzen, lass deinen Geist durch die Reihen und durch die Häuser gehen, Herr, wo auch immer dein Wort auch heute Morgen gepredigt wird, gehört wird, im Namen Jesu. Amen. Schön, dass ihr da seid. Es ist wirklich viel besser, wenn man hier nicht mit den Technikern und den Leuten, die dienen dürfen, müssen, dasteht, sondern eine Gemeinde hat. Auch wenn es etwas reduziert ist, ist es einfach ein schöneres Miteinander. Ja, wir sind ja in einer Predigtreihe vom ersten Petrusbrief. Und das Gute ist bei der Bibel, man kann bei guten Predigtreihen überall einsteigen. Und jede einzelne Predigt hat etwas zu sagen, weil Gottes Wort zu uns, zu dir spricht. Und von daher bin ich sehr gespannt, auch heute Morgen, von dem, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, auch in der Vorbereitung, was du mitnehmen kannst. Und das war auch mein Gebet im Vorfeld schon, dass wir hier in dieser schwierigen Zeit, Zeit der Herausforderung, die auch der erste Petrusbrief beschreibt, Zeit der Herausforderung, dass wir darin Gott ganz persönlich erleben, spüren, erfahren dürfen und merken, wir sind nicht allein. Ja, der erste Petrusbrief ist schon ein Brief, der in einer Zeit an Gemeinden in Kleinasien geschrieben wurde, die es nicht leicht hatten. Also ich muss sagen, als ich von klein bis groß wurde, im christlichen Elternhaus groß geworden bin, dachte ich, dass eigentlich auf der ganzen Welt die Kinder Kinderstunde haben, sonntagmorgens, und dass man da dann Gottes Wort hört und dass irgendwo ein netter Onkel ist, mit dem man auf Freizeiten fahren kann und dort wieder Gottes Wort hört. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, das ist nicht so. Die im Kindergarten kennen Gott nicht so, wie ich sie kenne. Wir haben da über Gemeinde gesprochen miteinander am Zaun, und dann kam da ein oranges Fahrzeug angefahren und hat einer gesagt, der gehört unserer Gemeinde. Und ich habe immer gedacht, boah, was haben die für eine Gemeinde? Die haben Schneeschieber in ihrer Gemeinde und die haben große Traktoren in ihrer Gemeinde. Und ich habe dann meine Eltern gefragt, warum haben wir das nicht in unserer Gemeinde? Ja, der hat natürlich die Stadtgemeinde gemeint, und ich habe mit Gemeinde immer Kirchengemeinde gehört. Und dann sieht man, wie ist man da so geprägt gewesen. Habe dann gemerkt, dass es auch meiner Gemeinde gehört, die ganze Fahrzeuge, weil ich ja da auch gewohnt habe. Der erste Petrusbrief zeigt uns hier, ich muss mich noch mal kurz anmelden, zeigt uns hier, dass Gemeinden schon seit Jahrhunderten unter Druck standen, auch von Anfang an, und dass auch unsere Herausforderung jetzt nichts Neues ist, dass wir sagen müssen, oh, was hat der Herr nun mit uns auf einmal vor? Ich glaube, dass wir wach werden müssen. Wach, auch in unserer Zeit, und hier spricht auch Petrus rein. In dem dritten Kapitel, in dem wir ja angekommen sind, haben wir zuvor so ganz grob die Punkte gesehen, dass Christsein keine Frage ist der Umstände, sondern unseres Charakters. Wie leben wir Christsein? Was ist unsere Beziehung? Wie sieht unser Charakter aus? Wie hat Gott uns geformt? Was durfte er in unser Leben schon reinlegen? Und auch als weiterer Punkt, auch wie gingen damals Sklaven oder auch Frauen mit ihren Herren oder Ehemänner um? Was gibt da der Petrus weiter? Wie kann man da leben? Wie kann man unter einem Joch oder so auch noch seinen Glauben leben, geht es auch. Und ich denke, das hat viel auch mit unserer Zeit zu tun. Wenn es nicht mehr alles so ist, wie wir es uns vorstellen, wie wir geprägt wurden, sich auf einmal kräftig verändert. Und jetzt gibt es hier eine Zusammenfassung von Petrus. Und die findet in dem Vers 8 statt. Sehr kompakt, aber es zeigt uns, was Gemeinde zusammenhält, was Gemeinde unter Verfolgung zusammenhalten würde und was auch Gemeinde in Corona-Zeiten zusammenhält, weil Menschen unter Druck sind, weil sich vieles verändert hat, weil es nicht mehr so einfach ist, weil sich schwierige Zeiten eingestellt haben. Und da heißt es, schlussendlich, das gilt für alle. Schlussendlich, sagt Petrus, das gilt für alle. Seid, und dann zählt er das auf, seid gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und demütig. Schlussendlich, also er unterstreicht nochmal so die Sachen, die er auch bisher schon gesagt hat, er ist schon noch nicht ganz fertig, aber sagt, also das gilt jetzt allen. Ist nicht nur für die Frauen oder für die Sklaven oder für, sondern das gilt jedermann und jeder Frau. Das ist es, was uns verbindet. Und da fordert er uns auf. Und ich finde, die Aufforderung hat es ganz schön in sich. Schon allein das erste Wort, das man hier wahrscheinlich ganz schlecht sehen kann, weil die Sonne drauf scheint. Seid gleichgesinnt. Seid gleichgesinnt. Also wer in der letzten Woche Nachrichten geguckt hat, der hat doch gleich gemerkt, also die Geschichte mit dem Gleichgesinntsein ist ja nicht unbedingt hilfreich. Wenn sich dann der Mob bildet und auf das Kapitol zustürmt und die Gleichschaltung der Menschen da Unheil stiftet, zur Bedrohung wird, angsteinflößend wird. Da kann man nachvollziehen, dass wenn man dann solche Bibelstellen liest, auf einmal denkt, was meint der denn jetzt? Das kann ja nicht sein. Also da will ich nicht dabei sein, da will ich nicht mitmachen. Aber hier an der Bibelstelle geht es nicht darum, dass wir unser Hirn ausschalten, sondern dass wir unser Gehirn einschalten. Und das möchte die Bibel an jeder Stelle. Wir dürfen denken. Wir dürfen uns überlegen, was möchte Gott uns, dir, hier sagen. Und in dieser Bibelstelle geht es nicht um eine Hetze. Es geht nicht, dass irgendwelche Menschen polarisieren dürfen. Es geht nicht darum, dass die Meinung eines Einzelnen jetzt zählt und alle müssen das so machen. Auch nicht mal in der Gemeinde ist es so. Sondern es geht darum, dass die Meinung, der Gedanke eines Einzelnen, und zwar dessen, der die Bibel geschrieben hat, Gott selber, dass es um den geht. Das ist die Richtschnur. Nicht der, der das Mikro in der Hand hat, in erster Linie, sondern der, der uns sein ewiges Wort gegeben hat. Der möchte, dass wir gleichgesinnt werden nach seinen Maßstäben, nach seinen Gedanken. Das heißt hier gleichgesinnt sein. Das heißt, einen gemeinsamen Glauben haben, sich auf gemeinsame Werte auch einzulassen, zu wissen, das glaube ich, dafür stehe ich und das verbindet auch unser Miteinander. Und ich kann mich darauf verlassen, dass der neben mir genauso an diesen Werten festhält. Das heißt also, wir denken in die gleiche Richtung. Wir denken in die gleiche Richtung. Das heißt nicht, dass man immer gleich denkt, weil wir wissen, das kriegen Menschen gar nicht hin. Also nicht mal, wenn man 20 Jahre verheiratet ist, klappt das, dass man gleich denkt. Aber wir denken in die gleiche Richtung. Und da kann man sich immer wieder prüfen, auch über das Wort Gottes. Und es geht auch nicht um eine Gleichschaltung, wie Trump das am Anfang seiner Kandidation schon gesagt hat, ich muss es euch nur oft genug sagen, dann werdet ihr mir es glauben. Nee, um das geht es nicht. Es geht darum, wir müssen nur tief genug in Gottes Wort reinschauen, um erkennen zu dürfen, was er sagt. Um verstehen zu dürfen, wie er es meint. Das ist hier gemeint. Und da müssen wir uns mit der Bibel beschäftigen. Das bleibt nicht aus. Es hilft nichts anderes. Da erkenne ich, indem ich sein Wort lese, was Gott möchte, wie er denkt, wie er tickt, was er auf dem Herzen hat. Und ich weiß, es ist manchmal nicht ganz so klar und vielleicht auch manchmal sogar richtig schwierig. Und vor allem für uns moderne Menschen, die denken, also wer hat mir schon zu sagen, was ich tun soll? Der moderne Mensch, der sich einer Gruppe anschließt, der vielleicht in den Sportverein geht, der erwartet von dem Sportverein, dass er dort fit wird. Der erwartet vielleicht von dem Schachclub, dass er sich in dem Schachspielen verbessert. Der erwartet bei der Feuerwehr, dass er ausgebildet wird, Feuer zu löschen. Nicht nur den Durst. Oder wenn er zu den Pfadfindern kommt, bei den Rangern, herzlich willkommen, der erwartet nicht, dass er den Pokal im Fußballspielen gewinnt, sondern dass er dort in der Natur Erfahrungen sammeln darf und Gottes Schöpfung neu erleben kann. Und wenn jemand in eine Gemeinde kommt, der darf erwarten, dass wir Gottes Wort lesen, studieren und seine Erkenntnisse und das, was er uns deutlich macht, im Leben umsetzen, dass Menschen ihn erfahren dürfen. Der moderne Mensch, der hat Erwartungen. Erwartungen, er kommt hin und er schaut sich um und schaut zuerst in der Regel, ob seine Bedürfnisse, seine Gedanken und das, was er sich vorstellt, umgesetzt wird. Und wenn man dann in die Bibel reinschaut, dann merkt man, das ist gar nicht Gottes Einstellung. Das ist auch gar nicht Gottes Auftrag von Gemeinde. Und wenn dann Menschen merken, dass sie da nicht landen können, dass es nicht so läuft, wie sie sich vorstellen, dann orientieren sie sich anderweitig. Aber Petrus spricht hier ganz deutlich an, es geht nicht um deine Bedürfnisse, es geht nicht um das, was dir dient, sondern es geht darum, gleichgesinnt zu sein, was Gottes Wille ist für unser Leben, für unseren Auftrag, den wir hier haben, von Jesus bekommen haben. Und da hinein sagt er, seid gleichgesinnt. Dann verlässt man nicht eine Gemeinde, weil das Commitment nicht mehr stimmt, sondern man hält daran fest, weil man weiß, hier wird der Auftrag Gottes gelebt und getan. Das heißt also, es geht nicht in erster Linie in diesem gemeinsamen Denken ausgerichtet zu sein, um meine Gefühle, meine Erwartungen, sondern um Gottes Gedanken, um seinen Willen. Und hier findet Gemeinde auch ihre Berufung und hier hat Gemeinde auch ihre Vision, das zu tun, was Gott gesagt hat. Matthäus 29, Vers 19, mache zu Jünger. Ein ganz klarer Auftrag, den Gemeinde hat. Da kann ich gar nicht überlegen für mich, ja, wollen wir das? Finden wir das jetzt heute als angebracht noch? Ist es zeitgemäß? Sondern wir müssen fragen, auch zu Corona-Zeiten, auch mit den Einschränkungen, was können wir tun? Herr, was sollen wir tun, um deinen Auftrag zu leben? Was ist heute dran? Und dann wird dieser Auftrag Jesu nicht zu einem Freizeitangebot für evangelistisch eingestellte Menschen, sondern es wird ein Herzensanliegen, ja geradezu eine Last für jeden Einzelnen, der Jesus kennt und sein Wort liest und merkt, das ist mein Auftrag. Es ist die Botschaft, die zum Leben führt. Es ist das, was den Menschen völlig verändert und was ihm auch Hoffnung geben kann in hoffnungslosen Zeiten. Was ihm ein Fundament geben kann, wo er sich alleine verlassen und irgendwo entwurzelt fühlt, wo sich alles ändert. Es gibt hier eine Konstante, Gottes Wort. Wie würde Gemeinde heute aussehen, wenn wir so gemeinsam denken, in eine Richtung denken und das tun, was Gott von uns erwartet? Wenn wir auf einmal seine Ziele verfolgen und nicht mehr unsere Ziele, wenn wir uns seinen Erwartungen unterordnen, nicht mehr meine Erwartungen über alles andere stellen. Wenn wir verstanden haben, es geht in der Gemeinde nicht allein um mich, sondern um das, was Gott mir gegeben hat, auch anderen weiterzugeben. Wenn ich das verstanden habe, dann laufe ich nicht davon, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bringt's mir nichts mehr. Sondern dann sage ich, Herr, wie kann ich ein Teil davon sein, um das zu tun, was dir auf dem Herzen liegt? In der Gemeinde einen Blick auf die Welt zu bekommen. Es geht nicht immer um mich, sondern es geht um uns. Und wir haben das im ersten Petrusbrief schon gelesen gehabt, Kapitel 2, Vers 5. Da sagt Petrus, lasst euch selbst als lebendige Steine, ja, aufbauen, als geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Hier wird genauso dieses Gemeinsame, dieses Wir aufgezeigt. Nicht dieses Ich, ich muss heiliger werden, sondern in die Gemeinschaft hineinführendes Wir. Aus dem Ich wird hier das Wir. Und das Wir wächst immer stärker. Und wenn das Wir wächst, dann wird das Ich kleiner. Und das kann doch schon eine Herausforderung sein. Wie kann ich diese gleiche Gesinnung nun bekommen? Wie funktioniert sowas? Das heißt, es geht zuerst mal darum, ich bin noch dabei und ich bin erst recht dabei, wenn es schwierig wird. Ich bin bereit, auch dort, wenn es nicht nach meinen Wünschen geht, dran zu bleiben. Und ich frage nicht, was fehlt alles für mich in der Gemeinde, sondern was fehlt der Gemeinde, indem ich diese Lücke füllen kann. Um das geht es. Und diese gemeinsame Ausrichtung wird allein durch das Bibellesen kommen. Es wird auch nicht reichen, dass man sich sonntagmorgens trifft für eine gute Stunde, um dann mal zu hören, was ist die Richtung. Sondern Gott möchte dir im Alltag, jeden Tag begegnen. Und dort darf er dich prägen. Und man muss als Gemeinde, die auf Gottes Wort baut, gar keine Angst haben, wenn Menschen zu Hause die Bibel lesen. Denn letztlich wird Gott auch dort das sprechen, was er in der Gemeinde sagen will. Da bin ich überzeugt davon. Ja, es helfen zwei Dinge. Viel die Bibel zu lesen und auch miteinander über das zu sprechen, was man gelesen hat. Also ich merke immer wieder, gerade in den Zeiten, wenn Lücken entstehen, so Kommunikationslücken entstehen, wie schnell Leute, die gleich gesinnt sind, aber völlig unterschiedlich dann laufen. Das heißt nicht, dass man auf einmal andere Ziele hat. Nein, das meine ich gar nicht. Aber wenn man sich abstimmt miteinander, wird die Richtung bleiben. Wenn man sich nicht abstimmt, dann wird auf einmal jeder in eine ganz andere Richtung arbeiten, obwohl er innerlich das gleiche Ziel vor Augen hat. Ich denke, ich kann da auch das Beispiel von uns bei den Ältesten nehmen. Wie wichtig es ist, dass wir uns immer wieder updaten, immer wieder darüber sprechen, wo stehen wir, was war und wo wollen wir hin. Das heißt nicht, dass man die Leute immer auf Schnur bringen muss und Sachen eintrichtern, sondern dass man im Miteinander erkennt, ach ja, das ist unsere Richtung. Und ich merke, wie es hilfreich ist, wenn man sich getroffen hat, ob es bei den Pastoren war, in den Ältesten oder auch mit Leuten aus der Gemeinde, da wird ganz schnell dann wieder klar, ach ja, das ist unsere Richtung, da geht es hin. Und daher gehört es zusammen, die Bibel zu lesen und die Gemeinschaft miteinander zu haben. Wir haben heute Morgen schon im Gottesdienst die Werbung auch für die Kleingruppen gehört. Wie hilfreich es ist, auch sich dort updaten zu dürfen, mal selber zu sprechen. Ihr habt jetzt alle Mundschütze auf, ihr dürft alle schön still sein und ich kann reden. Aber das ist nicht der Kerngedanke von Gemeinde. Der Kerngedanke ist Austausch, ist Gemeinschaft, ist ein Miteinander. Und dafür sind Kleingruppen unerlässlich. Von daher kann ich nur mitwerben. Schau auf die Homepage, schau mal drauf und überleg dir, wo könnte ich ein Teil werden? Oder was kann ich einbringen, dass wir hier diesen Willen, wo Petrus auch sagt, das gilt allen, da ist niemand ausgenommen. Wie kann ich den umsetzen? Natürlich ist wichtig, dass man innerlich ein klares Ja hat zu Gottes Wort. Ansonsten driftet man auf jeden Fall auseinander. Und ich weiß auch, dass es verschiedene Kirchenströmungen gibt, wo du sagst, aber Alexander, die bauen doch alle auf der Bibel auf. Wieso gibt es dann katholische und evangelische und noch Freikirchen? Und wenn es doch stimmt, was du hier predigst, dann dürfte das nicht geben. Ich kann nur sagen, an der Stelle geht es um das Miteinander sprechen. Und ich bin mir sicher, dass Gott über all den Dingen steht, die ich gar nicht erkennen kann. Aber ein Punkt ist ganz klar, dass Gott von mir Rechenschaft fordern wird über das, was er mir gezeigt hat. Ich muss nicht für den Papst Rechenschaft geben und der Papst auch nicht für mich. sondern ich werde vor Gott stehen. Und dieses allgemeine Priestertum, zu dem wir berufen sind, von dem Petrus auch gesprochen hat, jeder Einzelne, ein lebendiger Stein in der Gemeinde, wird nachher vor Gott stehen. Und deshalb glaube ich, wenn wir im Miteinander sind, eine Richtung haben, brauchen wir uns auch nicht Sorgen machen, dass man sich völlig verdreht entwickelt, sondern man darf Gottes Wort als Maßstab nehmen. Und ich habe schon immer gesagt, auch nachdem ich studiert hatte, habe ich gesagt, wenn jemand mit mir hinsitzt und die Bibel aufschlägt und wir zu einer ganz anderen Erkenntnis kommen würden, als ich jetzt habe, wäre ich immer bereit, mich zu revidieren, weil ich möchte, dass Gottes Geist zu mir spricht und ich das Richtige mache. Und das sage ich sogar bei der Tauffrage, wovon ich überzeugt bin, dass man glauben muss, bevor man sich taufen lässt. Wenn wir in der Bibel was anderes finden würden, wäre ich auch da bereit zu sagen, Herr, ich gehe einen anderen Weg. Aber das Wichtige ist, miteinander die Bibel anzuschauen, zu sagen, was ist Gottes Wille? Und das darf dann und soll zur Norm auch für die Gemeinde und die Gemeinschaft sein. Wir sehen Gottes Wort als unsere Verbindlichkeit. Das ist ganz wichtig. Und wir glauben, dass alles, was wir darin finden werden, uns zum Segen dienen wird. Die Bibel wird zur Norm bei allem, was wir machen. Und dann verhalten wir uns nicht mehr christlich. Ehrlich, wir verhalten uns nicht mehr christlich, sondern wir leben als Christen. Und es ist ein großer Unterschied. Dieses Christlichsein, da denken manche ein bisschen an den Weihnachtsbaum und an Osterhasen, denken, das sind alles die christlichen Feste. Das ist wegen mir christlich sein. Aber ein Christ zu sein, ein Nachfolger Jesu, ist keine Tünchung von irgendeiner Farbe, sondern es ist ein Sein. Und wenn man dann mal am Lack kratzt, dann kommt drunter noch das Gleiche vor. Und wenn man reinritzt, dann kommt drunter immer noch die gleiche Farbe und immer noch die gleiche Substanz vor. Das ist Christ zu sein. Christlich zu sein ist für mich, wenn man da mal drüber geht oder sich irgendwo schürft, dann kommt was ganz anderes unten vor. Nur um es zu erklären, was ich meine. Wir verhalten uns als Christen durch sein Wort. Und wenn wir Gottes Wort nicht mehr als diesen Gesetzeskatalog empfinden, dass wir sagen müssen, ach, jetzt muss ich das, darf ich das nicht mehr tun, jetzt muss ich das wieder tun, jetzt darf ich das nicht mehr tun, jetzt muss ich das wieder tun, dann haben wir Gottes Wort nicht verstanden. Denn er spricht zu uns und gibt uns eine Riesenfreiheit. Und ich vergleiche das gerne immer mit Adam und Eva, die er in den Garten gesetzt hat und gesagt hat, davon allem könnt ihr essen und alles könnt ihr gebrauchen und mit allen Tieren könnt ihr schmusen. Das wäre heute ganz wichtig, wenn man das noch kennt. Und, aber nur von dem einen Baum, da sollt ihr nichts essen. So verstehe ich auch Gottes Wort. Er zeigt mir so viele Freiheiten. Ich darf und kann so viel tun. Und natürlich gibt es einige Dinge, wo er mir einen Schutzzaum aufbaut und sagt, Alexander, mach das nicht. Sonst wird's gefährlich. Sonst schadest du dir. Oder du schadest auch anderen Menschen. Und auch der andere Mensch ist mir so wichtig, wie du mir wichtig bist. Das ist Gottes Wort. Und wenn wir anfangen, das so zu verstehen, dann merken wir, das ist nicht mehr schädlich, sondern tief nützlich. Dann wissen wir, dass auch, wenn wir Gottes Wort lesen, Geiz genauso Sünde ist wie sexuelle Experimente außerhalb der Ehe, was auch immer oder wie auch immer. Dann erkennen wir, wie schädlich Unversöhnlichkeit ist und wie segensreich Versöhnung sein darf und muss. Das ist das, was uns die Grenzen weit steckt, unsere ganze Freiheit im Wort Gottes. Wir lassen uns durch Gottes Wort prägen und dadurch werden wir eines Sinnes. Das meint hier der Petrus. Und dann wird auch jeder in der Gemeinde eine Überzeugung bekommen, die in eine Einheit führt. Nicht in die Gleichschaltung, sondern in eine Einheit. Und das finde ich ist ein Unterschied. In gleicher Gesinnung zu sein, macht den Unterschied, weil man wird zu einem Team. Und wir sehen ja gerade auch unsere deutsche Fußballnationalmannschaft, die doch irgendwie wohl enorm Schwierigkeiten hat, an alten Erfolgen anzuknüpfen, wird immer wieder von dem Teamgedanke gesprochen, dieses Miteinander, dieses wirkliche Wollen und was auch immer dann hochbeschworen wird. Wie stark ist es bei uns Christen, dieses wirkliche Wollen, Siege für Jesus zu erringen, Menschen mit ihm bekannt zu machen. Diese Dinge, die beginnen, Teamfähigkeit, Gleichgesinntheit, tatsächlich in unserem Kopf, unsere Entscheidung. Möchte ich das nicht. Und dann sind wir nicht mehr emotional gesteuert wie der Mob in der letzten Woche. Dann sind wir auch nicht ferngesteuerte Marionetten, wo irgendjemand an unserem Leben die Fäden zieht und man immer wieder nachfragen muss, war das jetzt richtig? Ja, okay, dann mache ich. War das jetzt richtig? Sondern ich darf in meinem Herzen wissen, was Gott gesagt hat und werde gleichgesinnt. Und so wird das Denken, das Kommunizieren in der Gemeinschaft Gottes zur Einheit. Schlussendlich aber gilt für alle, seid gleichgesinnt, mitleidig, vollbrüderliche Liebe, barmherzig, demütig. Und hier spricht Petrus das Mitleid an. Im Umgang miteinander ist Mitleid wichtig. Mitleid kommt aus einer erbarmenden Haltung heraus. Und wir unterstützen uns gegenseitig, sind bereit, mit dem anderen auch eine zweite Meile zu gehen. Was heißt das? Das heißt, man macht die Unterstützung nicht für das Nötigste, sondern man hofft, dem anderen wirklich geholfen zu haben. Wir reden nicht schlecht oder lästern übereinander und vergrößern dadurch die Not. Weil wenn man Mitleid hat, dann merkt man, dass ja ein Defizit da ist und macht die Schadenfreude stärker, sondern man stellt sich dagegen. Wir ermutigen uns gegenseitig durch Wort und Tat. Auch das hat etwas mit Mitleid zu tun, dem anderen aufzuerbauen. Wir machen das einfach und das verbindet uns eben auch in schwierigen Zeiten. Mitleid ist ja nur dort nötig, wo es nicht so leicht ist. Und Petrus spricht hier dann auch als nächstes noch die brüderliche Liebe an, die Philadelphos-Liebe, dem anderen wirklich in Liebe zu begegnen, nicht in der erotischen Weise, sondern in der brüderlichen Weise, in einem guten Miteinander. Diese Liebe kittet zusammen, diese hält zusammen und ist durch nichts zu ersetzen. Keine Liebe zu irgendeinem Beruf, keine Liebe zu einem Tier, keine Liebe zu einem Erfolg, keine Liebe, diese brüderliche Liebe gibt es nur zwischen Menschen. Und dies spricht er an. Was aber, schon in 1. Thessalonicher 4, Vers 9, spricht Paulus da auch schon die Thessalonicher an, die da richtig gut drin waren in dieser brüderlichen Liebe. Da heißt es, was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und da waren die richtig vorbildlich. Die haben es gelebt und waren bekannt dafür. In Vers 10 heißt es, ihr beweist diese Liebe ja auch an euren Brüdern und Schwestern in ganz Mazedonien. Trotzdem, sagt hier Paulus zu den Brüdern, und trotzdem gebt euch damit nicht zufrieden, denn eure Liebe kann nie groß genug sein. Diese Phileo, brüderliche Liebe, soll wohl immer wachsen. Da hat es ständig Luft nach oben. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in unserem wechselnden Verhalten miteinander auch immer herausgefordert sind, wieder dran zu bleiben und diese Liebe zu leben. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, unsere Jahreslosung. Letzten Sonntag hat Marion hier gepredigt. Und ich fand es wie so ein roter Faden auch, als ich es gelesen habe. Sag ich, schaut, wir haben eine Jahreslosung, eine ganze Predigt über Barmherzigkeit gehabt, letzten Sonntag. Und Petrus spricht es wieder an. Seid barmherzig. Barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist. Ich habe gedacht, ich muss ja die Predigt nicht nochmal halten, ihr könnt sie gerne hören, da gibt es sehr wertvolle Impulse, auch für uns. Aber ich habe mich gefragt, was ist denn das Gegenteil von Barmherzigkeit? Und jetzt, ich frage euch, aber Moment, nicht Unbarmherzigkeit sagen. Das hilft nämlich nicht so viel weiter. Und es hilft auch nicht weiter, wenn wir erbarmungslos nennen. Aber was ist denn das Gegenteil von Barmherzigkeit eigentlich? Richtig, Grausamkeit. Das Gegenteil von Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Und wenn wir in dieser Jahreslosung haben, seid barmherzig, wie ich, wie Gott der Vater mit euch barmherzig umgeht, dann merken wir, die Grausamkeit hat ja absolut Hochkonjunktur. Grausamkeit. 2. Timotheus 3, 1 bis 3 heißt es, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unbeherrscht, grausam, das Gute nicht liebend. Hier wird schon werden sämtliche Dinge aufgezählt von Paulus, was in den letzten Tagen Hochkonjunktur haben wird. Und wir dürfen in diesem Jahr ganz besonders gegen die Grausamkeit stehen. Im Moment werden wir enorm stark geprägt. Und ich denke, nicht nur in Filmen, aber dort auch, oder Computerspielen, was man da alles erleben kann oder manchmal sogar über Werbung auch mitgekriegt, finde ich unglaublich grausam. Ich wollte es gar nicht angucken und Tausende, Hunderttausende spielen damit. Im Internet grausames Mobbing. Letztlich aber auch Abtreibung. Das Leben getötet wird im Mutterleib. Tierhaltung, grausame Bilder, die es gibt. Und ich sage das hier von der Kanzel in einer Kirche, ja, grausame Handlungen von religiösen Menschen. Grausamkeit. In dieser Welt. Kein Geheimnis. Und hier spricht Gott rein, seid barmherzig. Das steht gegen die Grausamkeit. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann können wir in den Bereichen gar nicht mitmachen. Was hat Grausamkeit, Unbarmherzigkeit für Folgen? Sprüche 11, Vers 7 sagt uns das ganz deutlich. Da heißt es, ein barmherziger Mann nützt sich selber. Der nützt sich selber. Aber ein Gottloser schneidet sich ins eigene Fleisch. Da denkt man, Alexander, das passt ja gar nicht dazu. Aber wenn doch Grausamkeit Hochkonjunktur hat, dann muss es doch irgendwie den Leuten was bringen. Man sieht hier in diesem Bild, dass grausame Menschen letztlich sich selbst schaden. Das sagen hier die Sprüche. Und wer sich damit abgibt, der wird sich selbst schaden. Aber der Barmherzige, der tut Gutes. Und das wird auch als Segen wieder über ihn kommen. Der Barmherzige kümmert sich um andere. Er hat ein gutes Wort, Trost und Ermutigung. Dinge, die wir vorher schon gesagt haben. Er investiert Zeit, Geld und eben sein Mitgefühl. Und dieses Gute wird wieder auf ihn fallen. Ob das durch den Segen Gottes ist oder sogar dann schon durch andere Menschen wieder. Es zahlt sich aus, barmherzig zu sein. Das sagt uns Gottes Wort. Und letzten Endes wird auch diese Barmherzigkeit dir und mir einen guten Charakter geben. Denn unsere Taten prägen immer auch unseren Charakter. Das ist so. Sprüche 12, 10 heißt es nochmal, der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs. Aber das Herz des Gottlosen ist grausam. Grausamkeit gegenüber Tieren kommt hier in der Bibel schon vor. Das wird dem Gottlosen aber zugeschrieben, nicht dem, der Gott kennt. Ja, Grausamkeit in uns Menschen, glaube ich, ist eine Herausforderung, die durch die Barmherzigkeit, von der hier Petrus spricht und die auch zu unserer Jahreslosung gehört, stark dagegen gesteuert werden soll. Die natürliche Neigung von uns Menschen führt tatsächlich zur Grausamkeit. Da wird es ganz normal. Und selbst bis zu den Gesetzen, dass man abtreiben darf und es nun endlich erlaubt ist. Auch da wurde ja in vielen Ländern immer noch stark gekämpft und man empfindet es als Siege errungen, wenn man hier grausam handeln dürfen. Und ich sage nichts dagegen, dass Frauen sagen dürfen, mein Bauch gehört mir, da bin ich völlig d'accord. Für mich immer nur die Frage, ob der Bauch, der in dem Bauch ist, auch den Personen gehört. Weil das passt dann nicht mehr. Da sind eigenständige Persönlichkeiten. Und an der Stelle ist es wichtig, dass wir uns an Gottes Wort orientieren. Und hier sagt, wie gesagt, Petrus, der Kitt für Gemeinde in schwierigen Zeiten sind diese Dinge. Grausamkeit. Es gibt noch viele weitere Beispiele. Aber wie geht uns das denn selber damit? Letzte Woche hatten wir in der Familie über die Geschichte von David diskutiert. David als König schickt sein Heer in den Krieg und bleibt zu Hause und lässt sich dann von einer hübschen Frau hinreißen. Also sie hat ihn, das weiß man nicht, ob bewusst oder unbewusst, auf Gedanken gebracht, dass er sie sich hat kommen lassen, hat mit ihr geschlafen, hat dadurch Ehebruch getan. Dann wurde sie schwanger und er suchte eine Lösung, hat gedacht, das Beste ist einfach, wenn ihr Mann stirbt, dann wäre sie frei. Und er organisiert dann letzten Endes, dass er stirbt. Sowas nennt man nach deutscher Rechtsprechung Mord. Und das Ganze lief recht ordentlich über die Bühne und er fühlte sich gut. Er fühlte sich nicht grausam, indem er als König Rechte genutzt hat, die ein anderer so nicht gehabt hätte. Da ging es gar nicht, was die Frau wollte, sondern er, was er wollte. Und auch letzten Endes mal jemand beseitigen zu lassen, um den Weg frei zu haben für die eigenen Vorstellungen, Wünsche und Gefühle, war auch nicht so das Problem. Bis dann ein Mann kam in seinen Palast, der Prophet Nathan, und ihm eine Geschichte erzählt. Und er sagt, David, du, in einer Stadt, da lebten zwei Männer. Der eine, der war reich und hatte ganz viele Vieh, der hatte Ochsen, der hatte Schafe, der hatte Rinder. Und der andere, der hatte nur ein einziges Schaf. Und dann hat der Reiche einen Gast bekommen. Der meldete sich an und hat ihn aufgenommen und seine ganzen Rinder, die waren ihm einfach zu schade. Die taten ihm zu leid und hat dann gesagt, ich nehme das eine Schaf von dem anderen. Der hatte nur eins und das hat er gepflegt und gehegt. Und David in seinem Thron, der war schon am Aufstehen, er war schon voller Zorn und sein Urteil stand fest. Tod diese Mann und ein vierfaches Bezahlen seiner Schuld. Sein Blick war ganz klar im Leben von anderen. Bis Nathan sagte, du bist der Mann. Du bist der Mann. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir so schnell woanders die Dinge erkennen können, die schief liegen. Und in unserem eigenen Leben, da können wir so gut uns arrangieren und alles zurechtbringen. Und darf heute Morgen Gott zu dir sagen, an deiner Stelle, du bist der Mann, du bist die Frau und ich möchte, dass sich etwas ändert bei dir. Ich denke manches Mal, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen länger wird, ich denke manches Mal über Menschen in der Bibel nach und ich bin auch in Ehrfurcht vor ihnen, obwohl sie große Fehler gemacht haben. Mich stört es ehrlich gesagt auch manches Mal, wenn über sie in Predigten hergezogen wird und sie dieses große schlechte Beispiel sein müssen. Wie zum Beispiel ein Saul, der dann mit seinem Heer da war, gegen die Feinde aufgezogen ist und wartete auf Samuel und wartete auf Samuel. Und seine Leute haben gesagt, also Saul, ich gehe schon mal heim, also das dauert mir hier zu lange. Und er wusste, hey, wir sind schon zu wenig. jetzt läuft der noch weg. Was, du möchtest auch noch gehen? Alle rennen davon und du weißt, du musst nur dieses doofe Feuer anzünden und wenn der Samuel rechtzeitig kommt, dann wäre auch alles kein Problem. Aber die Leute laufen mir davon und dann zündet er es an. Und es entsteht, was eben nicht entstehen soll. Er macht ein Ding nach dem anderen, was Gott so nicht gesagt hat. Immer nur Glitzekleinigkeiten. Aber er wird letztlich verworfen. Er kann Gott so nicht dienen. Er sagt, boah, der hätte doch Glauben. Und Samuel, auf den kann man sich doch verlassen. Ja, auf Samuel konnte man sich verlassen. Ein Megaprophet. Wenn er sagt, ich komme, dann kommt er doch. Da kann man sich doch drauf verlassen, oder? Schaut man ins eigene Leben hinein und fragt sich, hey, wie geduldig bin ich denn eigentlich? Wenn Gott mir Zusagen macht, wie geduldig bin ich? Wo stecke ich denn täglich das Feuer selber an, weil ich nicht mehr warten will oder nicht mehr warten kann? Aber wenn man über den Saul dann predigt, dann hört man, ja, also was der so alles, also David hat es viel besser gemacht und der hat es, und viele haben es besser gemacht. Denke ich, okay, aber ich? Herr, danke, dass du mich noch nicht verworfen hast in meiner Ungeduld. Dass du mit mir so barmherzig bist und weitergehst und sagst, Alexander, wir üben dran, wir bleiben dran. Das sind so Dinge, die mich wirklich bewegen. Oder ein Petrus, der da im größten Sturm aus dem Boot aussteigt, sagt, Herr, wenn du sagst, komm, dann komm ich. Und Jesus ruft ihn, ja, Petrus, dann komm. Und der steigt aus und läuft auf dem Wasser und dann geht er unter. Und die Prediger sagen, Mensch, er ist schon draufgelaufen, er hätte sich an Jesus festhalten können. Wer von uns glaubt, wenn wir Jesus vertrauen, dass Unmögliches möglich wird? Amen. Aber ich sage euch eins, wenn Corona kommt, dann müssen wir nachdenken. Dann dürfen wir nicht mehr mit Wunder rechnen, weil dann sind wir verantwortungslos. Ich möchte nicht polarisieren, ich bin kein Trump, aber ich möchte mal herausfordern in den Dingen, wo wir in der Bibel so stark an Wunder glauben und denken, dass der untergegangen ist. Hey, vielleicht sind wir auch schon am Untergehen, weil wir Gott nicht zutrauen, was er könnte durch uns, auch in den schwierigen Zeiten. Da ziehen wir uns zurück. Da igeln wir uns ein. Und von daher sehe ich einfach, dass Gottes Wort so viel Barmherzigkeit hat. So viel Barmherzigkeit, dass wir wirklich auch im nächsten Punkt demütig sein dürfen. Ja, das Letzte an der Stelle ist auch Demut. Und damals war das nicht salonfähig, demütig zu sein. Wer im Römischen Reich demütig war, war es ein Zeichen für einen, der sich nicht durchsetzen konnte, der es eben nicht drauf hatte, in der Gesellschaft klarzukommen. Und Jesus selber gibt sich als Vorbild. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr wisst Bescheid. Jesus war jemand, der nicht allen zeigen musste, was er hat, was er kann, was er weiß und was er ist. Er war es einfach, er hat es einfach, er konnte es einfach. Er wusste es, ja. Er war klein und verkannt, aber das war für ihn kein Problem. Und weil er so war, dürfen auch wir diese Demut immer wieder lernen. Und das wird uns zusammenkitten. Nicht die Chefs zu sein, sondern zu wissen, auch bei mir hat es Lücken. Philipper 2, 3 bis 4 heißt, tut nichts aus Eigennutz oder um der Ruhmsucht willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Diese Demut ist hier gemeint. Und ein jeder sähe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient, durch das, was ich tue. Es fällt vielen schwer, Demut zu üben, weil wir uns eben gerne selbst auch an einer guten Position, es muss gar nicht der Mittelpunkt sein immer, aber an eben zumindest in einer guten Position sehen wollen. Und Demut beginnt an der Stelle, in der ich mich bewusst entscheide, Gott an diese gute Position in meinem Leben zu stellen, wo vielleicht ich mich gerne selber sehe. Und da fand ich das ein cooles Beispiel in Hiob, was auch Demut bedeutet. Nicht ich soll mit meinen guten Taten prahlen, sondern ich wünsche mir, dass Gott mit meinen Taten prahlen kann. So wie Gott zum Teufel sagen konnte, hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen? Hast du auch meinen Knecht Hiob? Der tut alles, der verehrt mich. Da sieht man, wie stolz Gott wird über den Hiob. Nicht Hiob musste prahlen, Gott war auf ihn stolz. Und ich finde das einfach ein starkes Beispiel. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Und ich greife etwas vor, auch in unserem Brief 1. Petrus 5, Vers 5, macht es Petrus nochmal deutlich. Ich möchte zusammenfassen. Was sollen wir tun? Zum Ersten, stärkt das, was ich sage, dem Gemeinschaftssinn der Gemeinde. Wie rede ich über Menschen? Gibt es Menschen, über die ich vielleicht nichts Gutes sagen kann? Dann frage ich uns, warum nicht? Warum nicht? Zweitens, habe ich Grausamkeit in mein Leben hineingelassen? Vielleicht durch Filme, durch Bilder, Poster, durch Fantasien, durch Spiele. Wie steht es um meine Seh- oder auch Lesegewohnheiten? Wo handle ich grausam? Und was sollte ich an der Stelle gerade auch dieses Jahr ganz besonders lassen? Wo kümmere ich mich nicht, obwohl ich mich kümmern sollte? Wo hat Gott mir Menschen vor Augen gestellt, deutlich gemacht, um die ich mich kümmern soll, aber ich will eigentlich nicht? Wo verweigere ich vielleicht die Aussprache auch für ein klärendes Gespräch, damit Gottes Segen fließen kann? Wo habe ich vielleicht auch übertriebene Ansprüche an andere, die gar nicht zu erfüllen sind? Wie kann ich eine Kultur der Barmherzigkeit, Güte und des Mitgefühls schaffen, weil wir zur Barmherzigkeit berufen sind? Ganz nach Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Amen.